Kiez Corner mit Finn und Flippo.
Moin Moin, es ist Montag, der 5. Oktober und es ist Deadline Day. Herzlich willkommen im Kiez Corner, das schon einmal vorweg. Ja, die Transfers werden auch heute unser Thema sein. Da werde ich aber nicht alleine heute drüber philosophieren, sondern gewohnt mit meinem Partner, der hier neben mir sitzt. Moin Finn, grüß dich.
Danke Flippo für diese wunderschöne Einleitung. Wir machen das Ganze mit der Hochschule Makromedia zusammen, einen wunderbaren Podcast über unseren Herzensclub, über den FC St. Pauli. Wir haben wieder ein paar interessante Neuigkeiten, interessante Themen für heute. Natürlich das Tresenthema wie immer, wie jede Woche. Und wir küren den Kiezkicker der Woche und den Dösbaddel der Woche.
Richtig. Und ich würde sagen, bevor wir gleich in die Materie einsteigen und ein bisschen über die Transfers, ich hatte es eben angekündigt, quatschen, müssen wir uns noch einmal für letzte Woche entschuldigen. Den ein oder anderen mag es wahrscheinlich gar nicht aufgefallen sein, aber wir hatten hier und da ein paar Tonprobleme. Das tut uns natürlich leid. Und wir haben natürlich auch fälschlicherweise behauptet, dass die Gegentore über die Paccarada-Seite gefallen sind. Auch wir sind noch in der Lernphase. Wollen wir nur aus der Welt schaffen, das Problem.
Ich hätte es aber nicht gewundert, wenn es so gewesen wäre.
Ja, gut. Das ist wieder ein anderes Thema.
Aber dafür müssen wir uns einmal entschuldigen. Und ich glaube, das Schlechte haben wir jetzt schon hinter uns. Deswegen fangen wir einfach mal mit dem Thema an, mit dem Tresen-Thema.
Ich habe es eben gesagt, es ist der Deadline-Day heute am 5. Oktober. Wer noch irgendwie schnell wechseln möchte für Kurzentschlossene, heute ist die letzte Möglichkeit dafür. Ich glaube, unser FC St. Pauli ist durch. Natürlich so ganz zurückhaltend.
Wer weiß, wir haben alle unsere Smartphones hier an der Seite liegen, sind lautgestellt. Es kann sein, dass während der Folge jetzt noch ein großer Transfer verkündet wird.
Aber es ist eher ausgeschlossen, also unwahrscheinlich.
Ich glaube auch nicht dran. Ich glaube jetzt auch nicht mehr, dass jemand geht. Wir haben heute noch Franzke verliehen nach Magdeburg. Gestern am Wochenende. Und jetzt kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, dass da was kommt. Noch letzte Woche, in der vergangenen Woche, zwei überraschende Transfers, würde ich mal sagen, geholt. Den einen haben wir letzte Woche schon am Ende des Podcasts angesprochen. Und dann war es wirklich eine Stunde später, wurde es verkündet.
Ja, es flatterte irgendwie so während der Aufnahme rein, aber dadurch, dass wir beide unsere Handys aus hatten.
Und es auch beide nicht geglaubt hatten eigentlich.
Ja, es wurde ja vorher spekuliert, dass Guido Burgstaller in Hamburg ist zum Medizincheck. Aber es waren sich die Medien, die darüber berichteten, auch nicht sofort einig. Es gab auch den ein oder anderen Medienvertreter, der ihn mit dem HSV in Verbindung gebracht hatte. Hm. Auch viele, die natürlich sehr schnell auf St. Pauli gegangen sind. Aber ja, so richtig die Verlässlichkeit war da im ersten Moment in diesen ganz frühen Minuten dieser Meldung, Burgstaller in Hamburg zum Medizincheck, die Verlässlichkeit war nicht da.
Aber dann ging eigentlich doch alles ganz schnell und plötzlich war Burgi in unseren Reihen und hat auch schon seinen ersten Auftritt hingelegt.
Was war denn dein Gefühl, als du gehört hast, es ist jetzt fix, Burgstaller wechselt zum FC St. Pauli?
Also erstmal hatte ich so ein bisschen Angst, weil so die letzten zwei Jahre, als er jetzt für den FC Schalke 04 gespielt hat, wir wissen es alle, die hatten jetzt einfach zwei absolut beschissene Saisons und ich denke mal auch diese Saison wird nicht besser verlaufen.
Und fängt zumindest nicht gut an.
Eine große Torflaute, letzte Saison nicht eine einzige Torbeteiligung.
Im Ligabetrieb, ne? Ich glaube, im Pokal hat er getroffen, aber in der Liga war er zumindest nicht selbst vor der Kiste erfolgreich.
Ja, genau, das bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, aber kann sein. Deswegen mussten wir auch beide letztes Mal so ein bisschen schmunzeln, haben, glaube ich, auch gesagt, oh nein, was ist denn jetzt los? Bitte nicht. Aber
wohl.
Erstmal, ich glaube, das ist ein richtig geiler Typ, war sowohl bei dem 1. FC Nürnberg damals als auch bei Schalke 04 absoluter Fanliebling. Ich glaube, die haben sich richtig geärgert, was ich so gelesen habe, dass sie den gehen lassen haben, weil es wirklich weil es einfach mal ein Typ ist, der auch richtig gut zum Verein passt. Also genau, so sind drei Traditionsvereine. auch wenn man sie, man kann jetzt nicht mit nicht Schalke mit St. Pauli vergleichen, aber es sind einfach alles drei Traditionsvereine und er ist ein super Typ. Nicht mal bei Social Media aktiv.
Aber auch vom Wesen her. Was wollen wir denn haben? Haben wir auch drüber gesprochen, letzte Woche und vorletzte Woche. Wir wollen Leute, die sich für den Verein zerreißen und Gas geben und kämpfen und ackern. Und wenn du dann noch ein bisschen fußballerische Qualität mitbringst, ist es gar nicht so verkehrt. Und das scheint bei ihm ja nachweislich, auch wenn es jetzt in den letzten zwei Jahren nicht so ausgeprägt war, zumindest in der letzten Saison nicht, ist es nachweislich der Fall. Der hat bei Schalke eine bombastische erste Runde gespielt, Halbserie, als er im Winter aus Nürnberg kam. Da hat er, war glaube ich, Anführer der Torschützenliste zum Winter in Nürnberg in der zweiten Bundesliga, ist dann nach Gelsenkirchen gekommen und hat da ja auch alles zerbombt, so gefühlt, wenn man das so sagen darf, in der Rückrunde. Also es war eine richtig starke Saison und davor, die Jahre wusste er auch, wo das Tor steht. Also ja, ist schon nicht verkehrt, glaube ich, so jemanden in seinen Reihen zu haben.
Würde ich auch nicht sagen. Ich finde auch die Story ganz cool mit Bornemann. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast oder gelesen hast, dass er gesagt hat, ja, ich habe ihm dann einfach mal eine SMS geschrieben, ob er Bock hat. Er hat auch geantwortet und ich freue mich darüber, dass er die gleiche Handynummer hat und auch noch die gleiche Frau.
Ja, auch stark. Ja, es ist tatsächlich so, man meint immer so häufig, das Fußball-Business ist sowas ganz anderes. Aber so gefühlt wäre das auch wieder eine Geschichte, die dann auch irgendwo in den untersten Klassen so zustande kommen könnte. Der Trainer sagt ja, ich hau hier mal irgendjemanden an, schreib mal eine WhatsApp, mal gucken, was da zurückkommt.
Ein Stück Menschlichkeit, das ist auch schön.
Gar nicht so schlecht in diesem großen Fußballbusiness.
Was haben wir noch letzte Woche erlebt? Wir haben James Lawrence aus Anderlecht verpflichtet.
Ja, zurückgeholt. Das muss ich ehrlicherweise sagen, ist eine Nachricht
gewesen. Hatte ich gar nicht auf dem Zettel.
Nee, ich war auch sehr überrascht. Also es war ja bekannt, dass St. Pauli ganz gerne ihn direkt weiter verpflichtet hätte. Da hieß es aber immer, dass finanziell da zu große Differenzen zwischen der maximalen Vorstellung von St. Pauli, was wir geben wollen könnten oder würden, und dem, was Anderlecht dann haben möchte, dass da zu ein großer Abstand war. Und da scheint wohl weiterhin dran gearbeitet geworden zu sein oder wurde weiterhin dran gearbeitet und ich war absolut positiv überrascht und es kam ja auch aus dem Nichts so gefühlt, ohne große Ankündigung, Andeutung, aber auf jeden Fall auch das ein Transfer, der mich positiv stimmt.
Und ich glaube, wir haben es ja auch die letzten beiden Folgen angesprochen, auf einer Position, wo unbedingt noch was gemacht werden muss. Oder auf beiden. Wir haben ja auch gesagt, letzte Woche haben wir gesagt, wir brauchen einen Stürmer und einen Innenverteidiger.
Ja, das waren exakt. Ein Stürmer, der trifft, das war aber auch nach den Abgängen um Gyökeres, Diamantakos und Henk Fehrmann war das absolut notwendig, weil Mackinock und Tashi sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung haben. Ich aber persönlich den beiden momentan nicht so den Vertrauensvorschuss geben kann oder möchte, dass ich halt glaube, dass die beiden zusammen für gut 20 Tore die Saison da sind und die ohne Probleme machen. Deswegen musste da noch was passieren und in der Innenverteidigung haben wir auch gesagt, dass da ein spielstarker oder ein Spieler, ein Innenverteidiger, der im Aufbauspiel stark ist, eine gute Spieleröffnung hat, dringend benötigt wird. Das haben die ersten Spiele gezeigt.
Und der auch noch mehr Leader ist. Wie ein ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ein Aboboa wenig Leader ist, aber
er hat halt häufig mit sich selbst zu kämpfen.
Genau. Genau wie Bubala momentan. So ein bisschen. Aber ich würde sagen, würdest du gleich dann Lawrence in die, was ist denn das jetzt, in die Dreierkette, in die Fünferkette, in eine Viererkette schmeißen? Wie würdest du jetzt die Innenverteidigung aufstellen?
Ja, also erstmal ist es jetzt de facto ja noch nicht möglich direkt, weil er ja noch angeschlagen ist, glaube ich, beziehungsweise verletzt ist. Der war ja lange verletzt, auch noch zu unserer Zeit, als er beim FC St. Pauli Ende der Saison war.
Das könnte auch wieder so ein Problem sein.
Ist halt verletzungsanfällig. Ja. Und hatte dann tatsächlich, glaube ich, auch Corona, wenn ich da richtig informiert bin. Also war da auch infiziert und damit kämpft er gerade noch so ein bisschen rum mit diesen Nachwirkungen. Also so direkt fit und direkt weiterhelfen wie Burgstaller konnte er noch nicht, jetzt am Freitag in Sandhausen, am zurückliegenden Freitag. Aber was mir ganz wichtig war bei Lawrence, das wollte ich auch nochmal sagen, ist, dass das einer ist, der, wenn er dann wieder fit ist, und sofort weiterhelfen kann und dass keine Experimente jetzt auf der entscheidenden Position sind. Wir holen da mal einen Jungen und was hat Schulz damals so gut gesagt zu Salazar? so eine Wundertüte, entweder es klappt oder es klappt nicht, da muss man mal ein bisschen rumexperimentieren. Das finde ich, hätte ich auf so einer Position, aufbaustarken, spielstarken Innenverteidiger, hätte ich das nicht angebracht gefunden. Und das haben sie nicht gemacht, sondern haben auch einen erfahreneren mit Lawrence geholt, der sich bewiesen hat, der direkt weiterhelfen kann. Und
der den Verein kennt. Der noch manche Mitspieler kennt, gut kennt.
Und unglaublich auch für den FC St. Pauli lebt, ne? Also man darf auch immer nicht zu viel da rein interpretieren, was über Social Media und sowas von den Spielern kommuniziert wird, aber da hast du echt schon auch das Gefühl gehabt, der hat richtig Bock auf St. Pauli.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich noch an sein erstes Spiel gegen Holstein Kiel, war das gegen Holstein Kiel sein erstes Spiel? Gleich mit dem Kopfballtor eröffnet, hat er da seinen Zahnschutz rausgeholt und in die Fans, zu den Fans gezeigt. Das war auch eine geile Szene. Das ist so das Erste, was ich mich erinnere, wenn ich noch an James Lawrence Anfangszeit denke. So lange war er jetzt auch nicht bei uns. Aber er ist wieder zurück und ich glaube auch, das ist ein...
War ja auch sehr beliebt in der Fanszene.
So ist es.
Zu Recht. Also
zu Recht.
Das ist, glaube ich, auch einer, auf den wir uns noch, wenn er dann wieder fit ist und auf dem Platz steht, auf den wir uns dann freuen können. Ich glaube, Schulz hat jetzt angekündigt für die Länderspielpause, dass sie ihn darüber vorsichtig aufbauen wollen. Wenn das alles so hinhaut und wir ihn dann vielleicht nach der Länderspielpause wieder auf dem Platz sehen, mit Burgstaller zusammen und den ganzen anderen, die da jetzt auch einen überraschend guten Eindruck gemacht haben in den ersten Spielen, denke ich, kann das was werden.
Einer mehr, der andere weniger.
Ja, also wie gesagt, der FC St. Pauli hat überraschenderweise, wir haben, glaube ich, auch letzte Woche das einmal kurz angesprochen, dass wir uns gewundert hatten, dass nach dem Bochum-Spiel, nach dem ersten Saisonspiel, noch nichts passiert ist direkt, weil da ja Transfers angekündigt wurden von Vereinsoffiziellen, sprich Bornemann und Schulz, dass bis dato noch nichts groß passiert war. Und jetzt ist ja noch mal ein bisschen Bewegung reingekommen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber zwei sehr gute Verpflichtungen vom Papier her, vom Namen her, müssen natürlich auch funktionieren. Ich muss ehrlicherweise sagen, damals mit Sammy Alagui, der gekommen ist, da lag ich mir mit einem Kumpel in den Armen, als ich gehört habe, dass der zu uns kommt. Und da war ich hinten raus dann auch sehr enttäuscht, weil ich mir da mehr von versprochen hatte. Also die beiden haben halt einen Namen, sie müssen liefern.
Sind Typen. Die absolut zum Verein passen.
Ja, und die beiden Verpflichtungen, es war genau das, was wir noch gebraucht haben, dringend. Und das haben Schulz und Bornemann verstanden. Oder Bornemann dann als sportlicher Leiter hauptverantwortlich verstanden und reagiert. Und deswegen muss ich sagen, ist das eine gute letzte Transferwoche gewesen.
Genau, und ich fand es auch mal stark, dass jetzt auch mal ein Lawrence dann verpflichtet worden ist. Nicht nochmal ausgeliehen, sondern einfach jetzt auch ein bisschen langfristiger geplant wird. Wir haben jetzt nur, ich glaube nur Saladar ist ja ausgeliehen.
Ja, viele Leihspiele haben wir dieses Jahr auf jeden Fall nicht.
Sobald ich das jetzt auf dem Zettel habe. Ansonsten haben wir jetzt auch noch vier Spieler selber ausgeliehen mit Franzke, Park, C hier und Carstens, die sich auf jeden Fall top weiterentwickeln können. Wir haben einen sehr breiten Kader mit jetzt 15 Neuzugängen.
Bednarczyk ist auch ausgeliehen, dürfen wir auch nicht vergessen.
Bednarczyk ist auch noch ausgeliehen. Einen breiten Kader, fünf Spieler, die woanders jetzt spielen, die sich weiterentwickeln können.
Ja. Ja, ich sehe das auch so. Ich finde, die Mischung ist diese Saison ganz gut. Schulz hat das aber auch zu Recht gesagt. Nochmal, ich bin auch total angetan von den beiden Verpflichtungen um Lawrence und Burgstaller. Das sind zwei, die keine Entwicklungszeit brauchen, sondern uns theoretisch sofort weiterhelfen können. Wenn sich das auf dem Platz dann noch so widerspiegelt, bin ich zufrieden. Also wenn dem tatsächlich dann auch so ist. Aber was Schulz auch zu Recht gesagt hat, man darf jetzt auch nicht in völlige Euphorie verfallen und muss wieder in ganz großen Dimensionen denken, sondern trotzdem irgendwie auf dem Boden bleiben. Das hat mir sehr gut gefallen, was er da letzte Woche einmal gesagt hat. Ich glaube, es war am Donnerstag im Abendblatt. Bin mir nicht mehr genau sicher. Aber wo er dann auch sagte, wir müssen uns jetzt nicht dahin begeben, dass wir uns selbst als Spitzenmannschaft oder Aufstiegskandidat bezeichnen. Das ist noch völlig total weit entfernt.
Genau richtig. Dann ist natürlich auch noch die Situation so, dass die Leute auch einschlagen müssen. Wir haben jetzt einen Xeré, der, würde ich mal sagen, in den ersten Spielen gut eingeschlagen ist, auch jetzt ein starkes Spiel in Sandhausen gemacht hat, trotz der Niederlage. Ansonsten hat mich ein Salazar sehr überzeugt, ein Aremu in der Vorbereitung bislang.
Salazar aber auch mit, also auch überzeugt, ja, gute Spiele gemacht, richtig schön aggressiv mit Dampf, aber der hat aus meiner Sicht, zumindest ist mir das so aufgefallen, noch starke Konditionsdefizite. Also der muss fitnesstechnisch noch ein bisschen was drauflegen, damit er auch nach der 55. nochmal einen Sprint machen kann. Das war da sehr auffällig, fand ich.
Aber trotzdem insgesamt, die Mannschaft ist fit. Die komplette Mannschaft. Was ich jetzt so im Vergleich zur letzten Saison sehe, wenn viele Spieler schon ab der 50. Minute ausgewechselt worden sind. Es kann auch damit zusammenhängen, dass wir jetzt 5 Wechsel haben, was natürlich auch immer der Mannschaft zugutekommen kann.
Ja, das stimmt, das spielt auch mit rein. Aber letzte Saison hattest du auch häufig das Gefühl, das habe ich auch ganz oft gesagt, habe ich die Fitness bemängelt, dass wir ab der 70. einfach K.O. waren und dass wir einfach auch ab der 80. 3 Leute auf dem Rasen liegen hatten, die immer wieder Krämpfe haben. Also das kann mal vorkommen, das ist ja jetzt auch keine Schande, aber es ist häufig oft, beziehungsweise jede Woche vorgekommen. Und das war dann schon so eine Sache, wo man dachte, schwierig.
Hast du noch was zu sagen zu der Transferoffensive oder wollen wir direkt weitergehen zu unserem Kiezkicker der Woche?
Ich weiß gar nicht, wir haben über die ganzen jungen Wilden hatten wir ja schon geschnackt, von dem wir uns einiges dann erhoffen. Das war ja, glaube ich, in der Woche nach dem Bochum-Spiel.
Du meinst jetzt einen Dittgen, einen Daschner?
Ja, Dittgen gar nicht mal so, sondern Daschner und auch Becker, der vielleicht dann den nächsten Schritt macht bei uns unter Schulz, so hoffe ich es zumindest, die bei uns nochmal ein bisschen Schwung reinbringen können. Aber ja, auch ein Dittgen und Paccarada, das sind dann zwei, die nicht mehr allzu jung sind. Ich glaube, sind beide 25. Aber von denen man sich natürlich dann auch noch mal ein bisschen was in der Entwicklung, das darf man mit 25, glaube ich, noch ein bisschen was erhofft, dass da beim FC St. Pauli noch mal eine Schippe draufgelegt wird, der nächste Entwicklungsschritt vollzogen wird. Und wie gesagt, mit den älteren, erfahreneren, die wir jetzt neu dazu bekommen haben, die aber auch schon im Kader waren, glaube ich, habe ich eben schon einmal kurz gesagt, ist das ein guter Mix. Die jungen Wilden starten gut mit rein, beziehungsweise wurden jetzt teilweise auch verliehen. Da haben wir eine ganz gute Basis. Also Transferpolitik war diesen Sommer, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
Nö, hat mich auch überzeugt. Und ich glaube, wir können dann auch direkt unseren Kiezkicker der Woche küren.
Ja, bitte.
Ja, wir haben jetzt gesagt, dass unser Kiezkicker der Woche tatsächlich Andreas Bornemann heißt.
Ja, vollkommen zu Recht. Also ist einer, dem, glaube ich, in der Fanszene viel Kritik und Misstrauen entgegengebracht wurde zu Beginn. Musste auch zu Recht Kritik einstecken in den vorherigen Transferperioden und Phasen, weil da nicht alles optimal lief. Hatte jetzt aber, ich sag's mal wirklich auf Deutsch, die Eier, den kompletten Umbruch durchzuführen und hat ihn auch einigermaßen gut durchgeführt, finde ich. 15 Neuzugänge, 16 Abgänge, was dem FC St. Pauli auch immer nicht ganz so fern ist auch diese Wirtschaftlichkeit. Da haben wir über 1 Million plus gemacht, nach offiziellen Zahlen. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass da noch einiges an Geldern bei den Gehältern eingespart wurde. Also viele Ältere mit sicherlich nicht schlecht dotierten Verträgen sind da nicht mehr bei uns. Ich finde, der hat jetzt hinten raus eine richtig gute oder über die gesamte Transferphase in diesem Sommer eine richtig gute Arbeit geleistet. Das ist auch immer nicht so selbstverständlich, wenn man so einen großen Umbruch hat und so viele Brandherde gleichzeitig bedienen muss. Es liegt jetzt an Schulz und seinem Team und den Spielern selbst, das Ganze dann positiv auf dem Feld in Punkte umzumünzen.
Was ich auch sehr gut fand als zweiten Punkt, war einfach, wie diese Transfers abgelaufen sind. Es war selten so, dass irgendwelche Mediengerüchte kursiert sind, sondern es war häufig so, dass manchmal einfach ein Spieler da war, wo man gar nicht mit gerechnet hat, wie ein Burgstaller, wie ein Lawrence, wie ein Mackinock, der sofort verpflichtet wurde, als Fährmann weg war, waren 2 Stunden später, glaube ich, stand dann Mackinock auf der Matte. Über Kieré wurde ein bisschen vorher gesprochen.
Ja, das war, glaube ich, die einzige Hängepartie, die wir so ein bisschen
genau hatten. Aremu, glaube ich, auch noch ein bisschen, aber da war es auch schon schnell klar. Aber sonst hat mich das überzeugt und auch, dass nicht dauernd mit irgendwelchen Preisen, über irgendwelche Preise gesprochen wurde. Das war ja auch irgendwie selten, dass man jetzt richtig die Ablösesummen da, über manchen haben sie dann Stillschweigen vereinbart.
Ja, es wurde aber auch viel ablösefrei verpflichtet, ne? Also das muss man auch sagen.
Das kommt dazu, ja.
Das ist dann auch wieder was man ihm gut schreiben muss. Gerade jetzt in Zeiten von Corona so ein bisschen auf den Geldbeutel zu achten, ist sicherlich nicht verkehrt. Wobei ich immer einer bin, der die letzten Jahre gesagt hat, gefühlt haben wir richtig viel Geld eingenommen, wenn man Abgänge und Zugänge so ein bisschen sich gegenüberstellt. Und ja, gerade.
Es war ja nie so der richtig teure Transfer, kam ja nie.
Ja, das war sicherlich irgendwo in den Gehältern, so ein Meier und ein Alagui werden sicherlich nicht wenig gekostet haben, aber so mit Halstenberg, wo das damals anfing, wo du schon vernünftiges Geld für einen Zweitligisten bekommen hast, Mats Müller-Deli mit Fährmann, wo du sicherlich jetzt auch nicht wenig Geld wieder zugeschustert bekommen hast, gehe ich mal von aus.
Auch so ein Fall, wissen wir nicht, was da jetzt an...
Ja, vollkommen richtig.
Geflossen ist.
Ist ja auch das gute Recht des Vereins.
Richtig.
Ich habe aber immer gesagt, ich kritisiere es so ein bisschen, dass diese Gelder nicht in sportlichen Erfolg investiert werden. Heißt erstmal in Beine primär, also Spieler. Ja, da ist jetzt ein bisschen was passiert und in Corona-Zeiten auch viel ablösefrei passiert. Das ist sicherlich auch immer so ein bisschen Rumbastelei, da was Vernünftiges zu finden, was dann reinpasst. Und es ist vom Papier her, finde ich, wie gesagt, das muss sich alles noch bewähren über die Saison, auch wenn der Start jetzt vernünftig lief, punktetechnisch, finde ich, ist das relativ erfolgreich gelungen.
Da kann ich dir nur zustimmen und würde sagen, wir haken das Thema Transferoffensive Andreas Bornemann so ein bisschen ab und gucken auf das letzte Wochenende. Da waren wir beim SV Sandhausen zu Gast, haben die erste Saisonniederlage einstecken müssen.
In der Liga.
In der Liga. Wir wollten ja über Elversberg, wollen wir generell nicht mehr reden.
Ja, aber trotzdem dürfen wir die Fakten nicht vertauschen.
Sehr unglücklich. Ja, woran hat es gelegen?
Das fragt man sich immer. Ja,
Wollen wir von vorne anfangen? Ich meine, die erste Viertelstunde, da musste ich mir erstmal die Augen reiben. Das war klasse Fußball. Ich glaube, wir hatten da irgendwie 7 Torschüsse in
tolle Anfangsphase.
Also 15 Minuten.
Ich habe hier nach 11 Minuten, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, ich habe hier nach 11 Minuten stehen, das war die offizielle Statistik, 4:0 Ecken und 7:0 Torschüsse.
Ja, genau.
Nach 11 gespielten Minuten.
Wahnsinn.
Ja, also es war ein richtig druckvoller Beginn. Wir hatten alles unter Kontrolle, haben das Spiel sofort uns unter den Nagel gerissen und hätten.
Das hat auch richtig Spaß gebracht. Die haben geilen Fußball gespielt, muss man sagen.
Ja, und wir hätten in der Phase ein Tor machen müssen.
Ja.
Also das war das Einzige, was gefehlt hat, um diese ganze Phase so ein bisschen abzurunden und den überraschend guten Start in die Partie zu vergolden, wenn ich es mal so nennen kann. Das ist das Einzige, was die Jungs sich da vorwerfen lassen müssen, dass sie das Tor nicht getroffen haben.
Ist dann nicht passiert. Ich weiß nicht, ob das so eine Anfangsoffensive sein sollte, weil nach 20 Minuten wurde das Spiel dann weitestgehend auch eingestellt.
Ja, zumindest wurde es etwas chaotischer, ne?
Wurde chaotischer. Du hast es ja letzte Woche auch schon angesprochen, dass wir mit Sandhausen auf eine Mannschaft treffen werden, die den Gegner erstmal spielen lässt. So war es auch. Sieht man ja auch an den Ballbesitzanteilen. Die wurden aber dann weitestgehend sehr schwach ausgespielt, hat ja auch Schulz nach dem Spiel gesagt. Und dann kommt da halt irgendwie so ein ganz verrückter Treffer von Dennis Diekmeier, wo dann irgendwie Becker...
Es war offiziell ein Eigentor, die DFL hat es als Eigentor gewertet.
Ja, ja.
Also ich verbiete mir, Dennis Diekmeier als Torschützen da zu nennen.
Aber das war auch so ein... Wir hatten jetzt die letzten Wochen, haben wir auch schon angesprochen, relativ viel Glück. Und jetzt kommt dann auch mal so ein richtiges Kacktor war das irgendwie. So ein misslungener Pass von Becker, dann ein schlechtes Zweikampfverhalten von Abewohr. Paccarada wird getunnelt, Und dann Eigentor Bubala. Also das war das Tor.
Ja, also der Fehlpass von Becker, waren das 5 Meter, 6 Meter, die der Mitspieler, ich weiß gar nicht, wen er da anspielen wollte, von ihm entfernt steht. Der Fehlpass darf niemals passieren. Du sagst es völlig richtig, Avevor, das waren Larifari, das war völlig alibimäßig, wie der da in den Zweikampf geht. Fehlende Aggressivität, Daschner versucht, glaube ich, noch einen Foul zu ziehen irgendwie.
Aber auch fahrlässig.
Auch nicht richtig mit der nötigen Konsequenz. Ja, und dann fällt Spuballer den da irgendwie unglücklich ab. Ich meine sogar zu behaupten, dass der nicht reingegangen wäre, wenn er den nicht noch leicht abgefälscht hätte.
Das kann sein, ja.
Vielleicht wäre er auch reingegangen, aber das war natürlich äußerst bitter, mit dem Halbzeitpfiff dann so ein Gegentor zu bekommen.
Genau, dazu noch zu diesem psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt, den man da haben kann, irgendwie schon 2 Minuten drüber.
Ja, es war halt einfach, was mich so geärgert hat, wirklich mit dem Halbzeitpfiff, ich finde, es war, auch wenn es dann nachher ab Mitte, Ende der ersten Halbzeit ein bisschen weniger wurde, ein bisschen chaotischer, war es eine vernünftige erste Halbzeit, fand ich. Also ich hätte vor dem Spiel nicht damit gerechnet, dass wir da so auftreten. Sandhausen hatte, glaube ich, nach 26 Minuten den ersten Torschuss. Die mussten sich auch erstmal schütteln, so wie wir da zu Beginn aufgetreten sind. Und dann diese wirkliche Vermeidbarkeit des Gegentreffers. Wir haben das ja eben angesprochen. Da waren 3, 4 Stationen, sprich Spieler vom FC St. Pauli, die dieses Tor wirklich aktiv hätten verhindern können, wenn sie ein bisschen konsequenter da gewesen wären. Ich weiß nicht, ob sie da mit dem Kopf schon, sagt man dann ja immer so schön, schon in der Kabine waren. Aber
Phrasenschwein.
So kam es zumindest vor, oder mir so vor, dass wir denen da echt den roten Teppich ausgerollt haben. Und 2, 3 Mal, wo wir die Möglichkeit haben, zu faulen, zu unterbinden, auch
Zierreis. Das Foul musst du dann auch einfach ziehen.
Also, ja, auch Zierreis läuft neben Biada da noch, eskortiert den quasi. Biada steckt dann ja rechts raus auf Diekmeyer, der dann aufs Tor drischt. Aber ja, das war halt wirklich ein vermeidbarer Gegentreffer und deswegen ist das so ärgerlich.
Zweites Manko, ich habe es auch schon angesprochen, so ein bisschen die Ballbesitzphasen. Es war einfach, es wurde hin und her gespielt hinten und dann irgendwann häufiger wieder der Ball nach vorne geschossen. Da muss ich auch mal wieder einen Bubala erwähnen, wo viele Bälle einfach dann auch wieder beim gegnerischen Torwart teilweise gelandet sind.
Naja, man muss Sandhausen ja wirklich mal zugute halten. Die haben das clever gemacht, die Jungs. Die wissen genau, dass die Schwierigkeit beim FC St. Pauli da lag oder dass sie die besten Chancen haben, jetzt nach der Halbzeit mit der 1-0-Führung aus Sandhäuser Sicht, gibt dem St. Paulianern mal den Ball. Die wissen damit wenig oder nur schwer was mit anzufangen. So, dann hat Sandhausen sich natürlich einigermaßen tief hinten reingestellt, so habe ich es zumindest gesehen, und hatte auch kein großes Interesse mehr daran, wirklich aktiv am Spielgeschehen so ein bisschen mitzuwirken. Ja, und wie gesagt, ich finde das nicht unklug. Das ist unsere Schwäche, die wir dann an dem Tag hatten oder die wir auch immer haben. Das Spiel aufzuziehen ist jetzt nicht gerade so unser Ding. Auch mit den Neuzugängen hat sich das jetzt nicht geändert. St. Pauli war noch nie diese Mannschaft, die das Spiel an sich reißt. Zumindest war sie nie dafür groß bekannt. Und das Spiel dann auch Taktgeber in dem Spiel ist. Ja, und dann haben sie das wirklich gut ausgenutzt, die Sandhäuser, weil wir uns extrem schwer damit taten, aber trotzdem ja noch Möglichkeiten hatten.
Ja, auch recht gute, wenn ich jetzt da in den letzten 5 Minuten zum Beispiel an die Chance von Wiekow erinnere. Schade. Ja, also ein Punkt wäre drin gewesen.
Ja, und auch nicht unverdient. Das war auch so, aber nachher hast du ja auch gesehen, die letzten 15 Minuten stand Sandhausen ja auch gefühlt mit der kompletten Elf im eigenen 16er. Es war immer ein Fuß dazwischen. Ich habe die Zahlen nicht, aber gefühlt hatten wir die letzten 15, 20 Minuten oder letzten 15 Minuten 10 Ecken oder sowas, weil da immer noch mal irgendwie was abgefälscht wurde. Das war natürlich dann eine Folge dessen. Ja, es ist halt, als Fazit des Spiels kann man ganz klar sagen, wir hatten jetzt 2 Mal Glück gegen Bochum und gegen Heidenheim, wo wir sicherlich nicht die bessere Mannschaft waren. Und haben jetzt einmal dann Pech gehabt, weil wir nicht gepunktet haben, obwohl wir eigentlich die Mannschaft gewesen war oder die Mannschaft waren, die es verdient gehabt hätte.
Können wir so stehen lassen. Bevor ich jetzt ein Endfazit zu dem Spiel mache, würde ich aber gerne nochmal auf den Döfsbeutel der Woche zu sprechen kommen. Willst du ihn nennen? Hier ist der Dösbattle der Woche.
Ja, Dösbattle der Woche ist bei uns diese Woche auch keine Person, sondern die Rotation.
Bubala, Becker, Mackinock und Daschner für Salazar, Wiekow, Benatelli und Ditgen. Das ist jetzt nicht so ausgesprochen, wie sie dann letztendlich gespielt haben, aber das waren die vier Personen, die die anderen vier Personen ersetzt haben. Bisschen überraschend, glaube ich, für jeden, der die Startelf gesehen hat, nach einem 4:2 gegen Heidenheim, nach einer 4:0 Führung gegen Heidenheim. Was hast du dir dabei gedacht?
Ich fand es jetzt nicht so überrascht. Also ich war überrascht, dass er so oft umgestellt hat. Ich fand es jetzt aber auch nicht so überraschend, dass er so in den einzelnen Teilen umgestellt hat, wie er umgestellt hat, weil, das habe ich ja, glaube ich, auch vergangene Woche schon gesagt, dass ich mir so das Tempo und die Kreativität dann gerade in der Zentrale im Mittelfeld gewünscht habe, um Becker und Daschner, die hat er dann gleich doppelt gebracht. Ja, ich kann schwer beurteilen, wie die Jungs trainieren. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, wie sie sich das dann verdienen. Andererseits muss man dann auch sagen, ist es auch irgendwo nachvollziehbar, weil die Ergebnisse, das haben wir ja auch schon thematisiert, der ersten beiden Spiele in Bochum und gegen Heidenheim, ja auch so ein bisschen geblendet haben, dass wir Schwierigkeiten hatten und nicht die bessere Mannschaft waren. Wir haben die Punkte eingefahren, vollkommen richtig. Never change a winning team. Habe ich auch ganz oft gelesen, irgendwie in den Social-Media-Kommentaren nach dem Spiel. Er ist halt ein Risiko eingegangen, Schulz, weil er nicht hätte durchwechseln brauchen, aber ich habe es schon nachvollziehen können. Vielleicht hätte er nicht so oft durchwechseln dürfen. Das war,
ich habe jetzt einen Becker, der reingekommen ist, habe ich verstanden. Den hätte ich auch schon gegen Heidenheim eigentlich gebracht. Wir haben ja zwei mit Benatelli und Knoll, sagen wir zwei eher sehr zweikampfbetonende Mittelfeldspieler, die auch jetzt nicht so mit die Schnelligkeit mitbringen, nicht die überragenden Techniker sind, wie zum Beispiel auch ein Finole Becker. Was mich dann aber gewundert hat, war jetzt zum Beispiel einen Wiekow rauszunehmen, der das Spiel seines Lebens letzte Woche gemacht hat. Ja, auch ja, erstes Zweitligator im ersten Spiel am Millerntor. Und dann wird er direkt, sitzt am nächsten Spiel auf der Bank. Das macht doch auch was mit dem Spieler. Ich kann jetzt nichts Interneres da aussprechen, aber jetzt als Außenstehender würde ich jetzt sagen, mutige Entscheidung.
Also bei Wiekow habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass man da ein bisschen aufpassen muss, dass man den Jungen nicht verheizt. Der ist jung, der hat jetzt zwei vernünftige Spiele gemacht, den aber dann auch jede Woche wieder zu bringen und zu hoffen, dass er das dann auch wieder abruft, ist auch gefährlich, weil du einen gewissen Druck auf diesen Jungen aufbaust. Und wenn du dann Leute hast, die du alternativ dafür bringen kannst, die gleiche Leistung bringen könnten, finde ich es nachvollziehbar. Wie gesagt, wäre es gut gegangen. Er hat ja auch auf Dreierkette umgestellt. Das war eine Sache, die ich habe sein
Das ganze System wurde ja eigentlich geändert.
Ich habe seinen Ansatz verstanden.
Ja. Ich hab's auch mit einem Mackinock da vorne drin, der natürlich ein ganz anderer Stürmer ist als ein Xiré.
Ja, ich hab seinen Ansatz verstanden. Ich hätte es aber nicht gemacht. Wäre es alles gut gegangen, hätten alle gesagt, ja, super, richtige Entscheidung, klasse. Jetzt ist es schief gegangen, jetzt meckern viele rum. Aber auch Schulz ist ein junger Trainer, der sich ein bisschen ausprobieren muss, der versuchen muss, der auch erstmal reinkommen muss. Das darf man ja auch nicht vergessen, der hat im Profigeschäft noch nicht gearbeitet in dieser Funktion. Aber er hat keine großen Fehler gemacht. Das finde ich jetzt, würde ich unfair finden, ihm das zu unterstellen
mit dieser Rotation. Nee, es war jetzt nicht von allen vier Spielern, die jetzt gespielt haben, würde ich jetzt sagen, eine unterirdische Leistung. Oder wo man jetzt gesagt hat, das war jetzt ganz schlimm. Ich fand, das Spiel sah ja auch teilweise besser aus als in den ersten beiden Spielen. Ich glaube, da hat auch einem Becker einfach sehr viel ausgemacht. Auch wenn,
wie gesagt, die ersten Minuten ist es aufgegangen. Wir haben einen richtig guten Start gehabt.
Ja, auch wenn jetzt ein Becker jetzt nicht, hat jetzt eigentlich keine gute Partie gespielt, aber es sind einfach die Ansätze da. Ich hätte vielleicht eher Becker und Benatelli spielen lassen, nicht mit Knoll. Aber das sei mal dahingestellt. Ein Bubala gehört sowieso natürlich zur Startelf dazu, auch wenn es wieder nicht sein Spiel war, genauso wie schon in Bochum, ne?
In Bochum hat er gefehlt, verletzt. Gegen Heidenheim hatte er gespielt.
War das so? Okay. Ja, so rum meinte ich es. Und ein Daschner hatte, war auch nicht sein Tag. Ich glaube, es war einfach Pech.
Ja,
Pech. War Pech. Ich hätte aber auch einen Salazar spielen lassen.
Ja, das stimmt sicherlich. Aber das ist natürlich auch das Problem, wenn du so einen großen Kader hast, und den haben wir mal wieder. Das ist das einzige Manko, das habe ich eben nicht, oder haben wir eben nicht thematisiert. Wir hatten letzte Saison schon so einen Riesenkader und sind jetzt auch, wenn wir nochmal zwei Line hinten raus haben, finde ich ganz schön aufgebläht wieder von der Anzahl her. Und ich finde, du hast jetzt aktuell viele Spieler, die sich Hoffnung machen dürfen auf so einen Startplatz. Und da musst du harte Entscheidungen treffen und musst auch gucken, dass du alle so ein bisschen bei Laune hältst, indem du ein bisschen durchrotierst. Deswegen finde ich es auch wichtig, nicht die Rotation, wie er sie gemacht hat, als Verlierer der, oder Duisbattle der Woche zu betiteln, sondern einfach nur die Rotation, die er durchgezogen hat, hat halt verloren.
Ja, das, also es soll nicht an Timo Schulz gehen,
genau.
Duisbattle der Woche. Er ist nicht, sondern
einfach nur, dass seine Rotation, ist. Sein Plan, er ist nicht aufgegangen. Das ist halt das, was der Duisbattle diese
es
Woche
ist. Es ist natürlich auch verdammt schwierig bei so einem breiten Kader. Du hast es gerade angesprochen.
Du musst die Leute bei Laune halten.
Jetzt haben wir vorgestern gegen Altona 93 hat die zweite 2-1 gewonnen mit 6 Profispielern im Kader. Da hat ein Langford hat da getroffen, dann Sänger Feed haben gespielt und hat mir auch gefallen, ist es besser jetzt, würdest du jetzt deine persönliche Meinung ausleihen oder in der zweiten kicken lassen?
Ja, das ist immer so eine Frage von der Vereinsphilosophie. Die U23 von uns ist ja jetzt auch nicht gerade bekannt dafür, dass sie in der Regionalliga Nord souverän jedes Jahr zum Klassenerhalt marschiert. Also da musst du schon gucken, wenn dir das wichtig ist, auf dem Niveau eine U23 zu haben. Und ich finde es wichtig, muss ich ehrlicherweise sagen, weil es für viele dann auch gar nicht so uninteressant ist, nach Verletzungen oder sowas sich dort wieder ein bisschen an die Leistung und das Fußballspielen zu gewöhnen. Viele Vereine sagen irgendwie so U23, U21 auf dem Niveau ist uns kostenmäßig zu teuer, brauchen wir nicht. Okay, aber wenn du sagst, als FC St. Pauli, und das scheinen sie ja zu tun, wir möchten das so, dass unsere U23 in der Regionalliga Nord spielt, dann musst du sicherlich das dann auch so durchziehen, dass mehrere Leute aus dem Profikader dort immer wieder aushelfen, die Spielpraxis da sammeln und dann vielleicht nicht in die dritte Liga verliehen werden, als sind ja vorrangig junge Nachwuchskicker, die wir da gerade aufgezählt haben. Ja, und dass die nicht in die dritte Liga irgendwo oder gar zweite Liga, wobei das fände ich bei jedem etwas zu hoch gegriffen, ja nicht in die dritte Liga verliehen werden, um da Spielpraxis zu sammeln. Also es ist halt immer ein bisschen schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wie da die Planung ist mit dem Training, oder auch mit Verletzungen, inwieweit da die sportliche Leitung von uns kalkuliert, weil du musst ja auch immer so sehen, dass du entsprechend Stuff bzw. Spielermaterial brauchst, um so einen richtig feurigen Trainingsbetrieb hinzubekommen, wo richtig Spannung drin ist. Den hast du halt nicht, wenn du mit 20 Leuten trainierst. Und du musst halt auch gucken, ja, dass du diese Jungs halt auch immer wieder mit dabei hast, wenn tatsächlich Verletzungen sind, dass du die nachschieben kannst. Das haben wir die letzten Jahre bei uns ja immer wieder gesehen, dass da ganz schnell irgendwelche Namen auf dem Spielberichtsbogen stehen und auf der Bank sitzen, die jetzt nicht gerade so mit den großen Namen und Leistungen in der dritten Liga oder Regionalliga geglänzt haben, sondern auch mal aus dem A-Jugendbereich kommen, weil die Personallage ziemlich dünn war.
Genau so ist es. Und dann bin ich auch mal gespannt, wann jetzt so ein Miyagi wiederkommt, wann ein Buchtmann wiederkommt, wie die aufgebaut werden, ob die erstmal in der U23 mitkicken, wovon ich ausgehe eigentlich.
Ja, könnte sein. Muss man abwarten, je nachdem. Aber das sind auf jeden Fall welche, auf die man sich dann auch wieder freuen kann. Es sind nochmal wieder zwei neue Spielertypen, die wir jetzt gerade nicht haben. Zumindest nicht so in der Ausprägung.
Gerade ein Buchtmann, würde ich sagen, könnte noch wichtig werden diese Saison.
Ja.
Gerade neuer Trainer kam ja, glaube ich, nicht so gut mit Luhukay zurecht. Hatte man so das Gefühl.
Also ich hätte eigentlich letztes Jahr im September einiges darauf gewettet oder gesetzt, dass Buchtmann im Winter geht. Der ist ja teilweise noch nicht mal mehr mit eingewechselt
Same
worden.
Same here, ja.
Das war schon echt krass. Ja, aber umso mehr freue ich mich, dass er da ist. Ich leide immer wieder darunter, als Fan, dass der so oft verletzt ist, weil ich ihn echt gerne bei uns auf dem Platz sehe. Macht mehr gute Spiele als schlechte, zumindest so mein Empfinden. Ja, von daher, der muss wieder kommen. Das wird uns auch wieder weiterhelfen. Aber ansonsten haben wir bis dahin jetzt auch gutes Spielermaterial, finde ich. Man darf dabei nie vergessen, nochmal auf die Transfers so ein bisschen zurückzuschauen, abschließend dieser Podcast-Ausgabe. Wir haben auch hauptsächlich Spieler geholt, die mittleres Zweitliganiveau haben, beziehungsweise junge, frische und Spieler von Absteigern.
Die selbst noch in einer Entwicklungsphase sind, wie
genau.
Jetzt ein Daschner zum Beispiel.
Aus der dritten Liga und Spieler von Absteigern, wie jetzt Ditgen und Kiere. Dazu mit den Spielern aus der letzten Saison von uns, die sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert haben. Also da muss man dann echt aufpassen, dass man da auf dem Boden bleibt. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, brauchen wir uns da jetzt keine Sorgen machen, in die nächsten Wochen zu gehen oder in die Saison im Allgemeinen zu gehen. Schnell gucken, dass wir 40 Punkte holen, dann ist alles gut.
Ich glaube, es ist ein gutes Schlusswort. Wir machen jetzt schon eine Woche Pause oder zwei Wochen Pause sogar.
Ja, Länderspielpause.
Und dann geht's gegen den ersten FC Nürnberg. Nochmal kurz was anderes. Wir haben ein neues Foto gemacht, ne?
Ja, das müssen wir nochmal hochladen. Also könnt ihr euch bestimmt die nächsten Tage mal anschauen.
Vielen Dank. Wundern. An den Elbschlosskeller an dieser Stelle. Super.
Sehr, dann, sehr geile Kneipe.
Wünsche ich euch schöne zwei Wochen, schöne Länderspielpause. Wir hören uns nach dem nächsten Kick gegen den ersten FC Nürnberg.
Dann wahrscheinlich ein bisschen später, weil es Montagabend ist. Da werden wir nicht gleich Anfang der Woche rauskommen. Aber
machen wir eine Nachtsession oder so. Und vielleicht sogar noch mit einem neuen Transfer.
Ja, eine Stunde haben wir noch.
Eine Stunde haben wir noch.
Eine Stunde haben wir noch. Also, es ist 17 Uhr jetzt. Alles, was wir gesagt haben, ist auf diesem Stand. Und ansonsten habt eine schöne fußballfreie Zeit jetzt die nächsten Tage. Und in Hamburg sagt man Tschüss.
Ciao. Ciao.